Nun, da werden wir, da gibt es natürlich viele. Es gibt, jemand hat mal gezählt, es gibt über 3000 Verheißungen in der Bibel, die irgendwie sich auf Gebet beziehen sollen. Ich kann das, habe das nicht nachgeprüft. Sie können das gerne nachprüfen. Das, also Verheißungen sind ja eine große Ermutigung. Es sind Zusagen zum Ermutigungen zum Gebet. Es sind Zusagen Gottes. Und die Verheißungen sind ja Voraussetzungen für erfolgreiches Gebet. Von daher ist es wichtig, dass wir dieses Thema auch hier noch behandeln. Der Glaube ist die Antwort auf eine Verheißung, auf ein Versprechen Gottes, auf eine Zusage Gottes oder auf eine Aussage Gottes. Glaube wird genährt durch Tatsachen. Hier ist die Tatsache eine Verheißung, eine konkrete Verheißung. Also gerade weil Gott etwas versprochen hat, deshalb darf ich etwas von ihm erbitten. Oft sind Verheißungen an Bedingungen geknüpft. Manchmal werden die Bedingungen genannt, manchmal werden sie einfach im Stillen vorausgesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Verheißungen. Also ich habe hier in der Gliederung einiges aufgeführt. Verheißungen, die uns Gottes Güte kundtun oder nahebringen. Das ist jetzt nicht konkret auf, muss nicht konkret auf Gebet bezogen sein, ja, aber man kann sich diese Verheißung dennoch nehmen. Man kann sie, ja. Wenn hier zum Beispiel steht in Psalm 84, Vers 12, Gott ist Sonne und Schild, dann ist das eine Aussage, aber es ist auch gleichzeitig eine Zusage. Denn wenn er Sonne und Schild ist, dann heißt das, dass er mich stärken, nähren, beschützen wird, alles was die Sonne, wo dieser Vergleich mit der Sonne steht, ja, dass er mir Licht gibt. Und das ist eine Ermutigung zum Gebet, also eine indirekte Ermutigung zum Gebet. Dann gibt es Verheißungen, die das Irdische betreffen, das irdische Wohl betreffen, zweitens. Ein Beispiel ist Psalm 37, Vers 25, also eine indirekte Verheißung, nicht direkt. Psalm 37, Vers 25, ich war jung und ich bin alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seinen Samen nach Brot gehen. Also diese Aussage vermittelt, dass Gott den Gerechten nicht verlässt. Ja, das steckt hier drin. Nie bin jung und alt geworden, war jung und bin alt geworden, nie sah ich den Gerechten verlassen. Andere Stellen sagen es direkt. Ja, der Herr verlässt nicht die ihn suchen, zum Beispiel. Du, Herr, verlässest nicht die dich suchen. Oder im Psalm 145 heißt es, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu ihrer Zeit. Das ist eine Aussage, die aber gleichzeitig auch eine Verheißung ist. Wenn alle Augen auf Gott warten und Gott gibt ihnen die Speise zu ihrer Zeit, dann darf ich auch erwarten, dass er Gott Speise gibt zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebende nach Wohlgefallen. Psalm 145, Vers 15 und 16. Das ist eine indirekte Verheißung, die das irdische Wohl betreffen. Wobei das nicht heißt, dass wir das Paradies auf Erden erwarten. Es gibt ja auch Tod, es gibt ja auch Verhungern, es gibt ja auch Krankheit, die uns zum Tode führt. Also an irgendeiner Krankheit stirbt man oder an Altersschwäche. Irgendwann stirbt man. Von daher heißt es nicht, dass, also ist es nicht jetzt absolut zu nehmen in dem Sinne, dass Gott immer das irdische Wohl für das irdische Wohl besorgt sein wird bis in alle Ewigkeit. In der Ewigkeit wird er das tun, aber jetzt in diesem Leben nicht. Mein Gott, Philipper 4, Vers 19, mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft. Das ist eine Gebetsverheißung. Das ist eine Verheißung, die ich mir nehmen kann fürs Gebet. Mein Gott wird bis zur Fülle alles geben, was ihr bedürft. Philipper 4, Vers 19. Entsprechend seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn es heißt, Matthäus 6, Vers 33, was ich heute erwähnt habe, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und dieses alles wird euch hinzugefügt werden, dann heißt es natürlich nicht, dass wir ewig leben. Gott wird uns versorgen, aber irgendwann werden wir nach Hause geholt. Wie das geschieht, müssen wir ihm überlassen. Das ist also eine relative Verheißung, ja? Nicht eine absolute. Übrigens, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hier haben wir ebenfalls einen Imperativ Präsens. Trachtet stets. Trachtet fortwährend. Trachtet immer wieder. Zuerst nach dem Königreich Gottes. Drittens, Verheißungen, die uns allgemein das Gelingen zusagen. Also, dass der Herr Gelingen gibt. Psalm 1, Vers 3. Wer Tag und Nacht dem Gesetz Gottes nachsinnt und darin lebt, darin seine Wurzeln schlägt, von dem heißt es, der Herr wird ihm Gelingen geben. Psalm 1, der Herr wird, alles was er tut, wird ihm gelingen. Auch das ist eine relative Verheißung, nicht eine absolute. Alles was er tut, gelingt ihm. Grundsätzlich. Ja. Es heißt aber nicht, dass es da nicht einmal irgendwo Schwierigkeiten geben könnte. Aber grundsätzlich wird der Segen des Herrn da sein, wo jemand mit dem Herrn lebt. Wir müssen hier Acht geben, dass wir nicht die solche Verse absolut nehmen. Hat alles einen Zusammenhang. Josua 1, Vers 8, das ist ja bekannt. Josua 1, Vers 8, das sind allgemeine Verheißungen, die betreffen aber auch das Gebet. Ja. Also dieses Buch der Weisung soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber nachsinnen Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Nun, das trifft natürlich für Josua zu. Aber andererseits, was hier für Josua zutrifft, ist nicht nur auf Josua bezogen. Denn wir wissen auch andere Stellen, von anderen Stellen, wo Gott dieses ausweitet, nicht nur auf Josua. Da gilt das für den Gerechten grundsätzlich. Ja, Psalm 1 ist ein Beispiel. Oder wenn dort der Herr sagt, in Josua, wo war das jetzt? Vers 5, oder? Ja, Vers 5. Sei stark und mutig. Du sollst, Vers 5, es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Ja, könnte man sagen, der Josua hat es schön. Ja, das betrifft für Josua. Betrifft Josua. Ja, richtig. Aber der Hebräerbrief zitiert gerade diesen Vers und bezieht ihn auf die Christen, an die der Hebräerbrief ergeht. In Hebräer 13, Vers 5. Ich werde dich nicht, der Herr hat gesagt, ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Das ist auch eine Gebetsverheißung, eine allgemeine Grundsätze, denn wenn er mich nicht verlässt, dann heißt, dann kann ich, wenn ich zu ihm komme, dann wird er mich wieder da sein, mit seiner Erhörung. Das sind also allgemeine Verheißungen. Und hier aber, also Hebräer 13, Vers 5, die für jeden Christen gilt. Viertens, Verheißungen, die uns Gottes Führung versprechen, auch diese sind indirekt dann Gebetsverheißungen. Zum Beispiel Psalm 32, Vers 8, wenn es da heißt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Also ich will dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Wenn der Herr das sagt, das ist ja aus dem Psalm Davids, aus diesem Bußpsalm. Ein Wort Gottes, das wird hier nicht gesagt, dass das nur für David gilt. Es ist ein allgemeines Wort, ich will dich unterweisen. Das wissen wir auch aus anderen Stellen, dass Gott die Seinen unterweist und sie den Weg lehrt und uns rät und sein Auge auf uns richtet. Wenn er sein Auge auf uns richtet, ist das eine Gebetsverheißung. Denn dann kann ich zu ihm kommen und er richtet sein Auge auf mich. Das heißt, er hört mich an. So allgemeine, auch dazu gehören solche Verse wie Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird handeln. Er wird handeln. Seine Verheißung, auch in Bezug auf das Gebet, natürlich. Das vertrauensvolle Gebet, oder? Sprüche 3, Vers 5. Das sind ja die bekannten, aber es ist gut, wenn wir sie in Bezug auf, zum Gebet setzen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne ihn und er wird ebnen deine Pfade. Wenn er die Pfade ebnet, dann ist das, kann ich das hier im Gebet mich zu ihm wenden, dass er mir jetzt meinen Pfad ebnet. Oder auch Jesaja 30, Vers 21. Jesaja 30, 21. Wenn ihr nach rechts oder wenn ihr nach links abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Das ist allerdings eine Verheißung auf die Zukunft Israels, auf die Zukunft des Volkes. Aber wenn das auf die Zukunft des Volkes bezogen ist, auf die messianische Zeit, ich gehöre auch zu diesem Volk und der Messias, genau zu dem bin ich ja gekommen. Diesen Messias habe ich und der weist mir den Weg. Das ist der Weg, darauf wandelt. Also das ist ähnlich wie die andere Verheißung. Ich werde dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Und fünftens haben wir dann Verheißungen, die grundsätzlich die Erhörung von Gebeten versprechen. Also Verheißung geben. Du erhörst Gebet, Psalm 65, Vers 3. Dann sind 65, 3. Oder auch die Stellen, wo es einfach heißt, er ist ein Hörer des Gebets. Gott ist ein Hörer des Gebets. Das ist ja auch diese Stelle, je nachdem, welche Übersetzung Sie haben. Aber in Psalm 65, Vers 3, du Hörer des Gebets, zu dir kommt alles Fleisch. Gott ist ein Hörer des Gebets. Das ist sein Charakteristikum, seine charakteristische Eigenschaft. Oder Psalm 50, 15, rufe mich an, in der Not, so werde ich dir antworten. Also, wie viele Menschen haben schon diesen Vers für sich genommen und Antwort bekommen von Gott. Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Es ist eine Gebetsverheißung, die auch das Gebet betrifft. Jesaja 40, 31. Sie fahren auf mit Flügeln, sie laufen und werden nicht matt. Sie machen weiter, heißt das. Ja. Sie laufen und werden nicht matt. Sie machen unermüdlich weiter. Aber es sind die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Auch das ist eine relative Verheißung. Absolut. Auch diese Verheißung kann man nicht absolut nehmen. Ja, ich bekomme immer neue Kraft, immer neue Kraft. Nun, wir müssen manchmal Kraft tanken. Ja, unser Körper braucht Kraft, wir müssen essen, müssen schlafen. Aber manchmal kann der Herr in besonderer Weise uns kräftigen, natürlich. Es sind also Verheißungen, die grundsätzlich die Erhörung von Gebeten uns zusagen. Oder Jeremia 33, Vers 3, rufe zu mir und ich will dir antworten. Ich will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Das ist an das Volk Israel gerichtet, aber das Volk Israel ist das Volk, das sich zu dem Messias jetzt wendet. Und ich gehöre zu diesem Volk, auch wenn ich kein Israelit bin. Aber ich gehöre, bin eingefropft. Oder wir hatten schon Matthäus 7, Vers 7, jeder Bittende empfängt. Matthäus 7, Vers 7. Auch eine relative Verheißung. Das ist nicht absolut zu setzen. Jeder Bittende empfängt, da ist im Stillen eine Bedingung vorausgesetzt. Vorausgesetzt, dass es mir gut tut. Und dass Gott auch derselben, also dass es dem Willen Gottes entspricht. Römer 10, Vers 12. Ein Vers, den ich immer wieder gerne Menschen sage, die den Herrn noch nicht kennen. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Du rufst ihn an, er ist reich. Du kannst von ihm bekommen, was du brauchst. Das war Römer 10, Vers 12. Auch Hebräer 11, Vers 6 gehört dazu. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht oder wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Oder Johannes 3, Vers 22, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das ihm Wohlgefällige tun. Erster Johannesbrief 3, Vers 22. Die anderen Stellen, die aus dem Johannesevangelium, die habe ich auch schon erwähnt. Johannes 14, Vers 13 und 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr etwas bitten werdet, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Johannes 16, Vers 23 und 24. Bittet in meinem Namen. Wenn ihr bittet, werde ich es tun. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so haben wir die Bitten, die wir von ihm erbeten haben. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Also das sind all diese allgemeinen Verheißungen, die wir haben. Matthäus 21, Vers 22. Alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Also Verheißungen, die grundsätzlich das uns zeigen, dass Gott die Gebete erhört. Sechstens habe ich dann hier noch Verheißungen für das gemeinsame Gebet. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Darüber werden wir später noch sprechen, mit diesem Vers. Matthäus 18, Vers 19. Und dann, ja, gibt es vielleicht hier noch Lukas 18, Vers 7 und 8. Gott wird er nicht ganz sicher ausführen das Recht seiner Erwählten, die Tag und Nacht zu ihm hinrufen, und wird er langsam sein in Bezug auf sie? Ich sage euch, er wird ihr Recht mit Schnelligkeit ausführen. Hier ist es eine allgemeine Verheißung, dass er ihr Recht ausführen wird. Sie rufen also um, dass Gott sie rechtfertigen möge, dass Gott sie ihnen Recht verschaffen möge in irgendeiner Sache, wo sie benachteiligt wurden. Der Herr wird kommen, eines Tages, und dann spätestens dann, wenn er wiederkommt, wird er ihr Recht ausführen. Und Erster Petrus 3, Vers 12 auch, gehört auch in diese Kategorie. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. 1. Petrus 3, Vers 12. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das ist ja eigentlich ein Zitat. 1. Petrus 3, Vers 12. Ein Zitat aus... Psalm 34, 16, 17. Das ist hier mal über Verheißung allgemein. Jetzt zu dem Thema Ursachen für nicht erhörtes Gebet, Groß B. Nun gibt es also Ursachen, wenn das Gott Gebet nicht erhört. Das heißt nicht wunschgemäß erhört. Wenn ich sage nicht erhört, heißt nicht, dass wir nicht erfolgreich beten oder nicht wunschgemäß das so bekommen, was wir bitten. Erstens Sünde. In Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sodass er nicht hört. Die Sünden sind es. Sodass er nicht hört im Sinne von, dass er nicht reagiert auf euer Gebet. Psalm 66, Vers 18 ebenfalls. Wenn ich es in meinem Herzen auf Unrechtes abgesehen hätte, würde mein Herr nicht hören. Psalm 66, Vers 18. Da gehören dann natürlich alle möglichen Arten von Sünden hinzu, also keine Vergebungsbereitschaft, Götzendienst im Herzen. In Hesekiel 14 zum Beispiel ist vom Götzendienst die Rede. Und deshalb hört Gott ihre Gebete nicht. Hesekiel 14, Vers 3. Menschen, sondern diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Darum so spricht der Herr, Vers 4, jedermann aus dem Hause Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Ungerechtigkeit vor sein Angesicht stellt und zum Propheten kommt, ich werde ihn entsprechend antworten, entsprechend der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt ihre Götzen wegen von mir entfernt haben. Darum spricht zum Hause Israel, so sagt mein Herr Jahwe, kehrt um. Vers 7, denn jeder aus dem Hause Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anschluss zu seiner Ungerechtigkeit vor sein Angesicht stellt, für den will ich selbst mich zu einer Antwort bewegen lassen. Und ich werde mein Angesicht gegen einen solchen Mann richten und werde ihn zu einem Denkzeichen, zu Sprichwörtern machen. Also hier spricht Gott ihm das Gericht an. Also mein Angesicht wird gegen ihn gerichtet sein. Also so in diesem Sinn. Vers 13 geht es dann noch weiter. Also Unversöhnlichkeit, Geiz, Lieblosigkeit in der Ehe, 1. Petrus 3, Vers 7, da kann Gott auch nicht hören. 1. Petrus 3, Vers 7, könnten wir vielleicht noch lesen. 1. Petrus 3, Vers 7, die Männer wohnt in der Kenntnis entsprechend mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren zusammen und erteilt ihm Ehre, als die ihr auch Miterben seid der Gnade des Lebens, sodass eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Die Gebete werden hier abgeschnitten. Warum? Durch die Sünde. Der Ehemann sündigt gegenüber seiner Frau, dann werden seine Gebete, eure Gebete ist hier in der Mehrzahl, weil er die Männer anspricht. Eure Männer, also die Gebete der Männer, werden dann abgeschnitten. Er sagt, sie so und so und so leben, damit sie nicht abgeschnitten werden. Ihre Gebete, also die Gebete der Männer. An sie ist das ja gerichtet. Also das ist das eine, Sünde. Das zweite, mangelndes Hinhören auf Gottes Wort. Zweitens, mangelndes Hinhören auf Gottes Wort. Sprüche 28, Vers 9. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören der Weisung, also der göttlichen Weisung, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Auf Gottes Wort hören, beten und Dienst der Verkündigung. Oder? Denn wenn ich nicht auf Gottes Wort höre, dann ist mein Gebet ein Gräuel. Also ist die Reihenfolge so. Auf Gottes Wort hinhören, beten und das Wort uns verkündigen. Tun natürlich ist vorausgesetzt. Drittens, mangelnder Glaube. Dritte Ursache für nicht erhörtes Gebet, mangelnder Glaube. Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Das ist doch ein sehr zentraler Text. Jakobus 1, wenn es jemand an Weisheit mangelt, dann soll er bitten. Und dann sagt er in Vers 6, er bitte aber im Glauben. Also, er zweifle in keiner Weise, denn wer da zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und hin und her geblasen wird, denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Also einer, der nicht glaubt, sondern zweifelt, der soll nicht denken, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also zwei Seelen, ein unbeständiger Mensch. Wankelmütig heißt das. Zwei Seelen. Eine so und einmal so. unbeständig. Und also hier wird es geht darum, dass man glaubt. Aber glauben kann man natürlich nur, wenn man Tatsachen hat oder wenn man einen Grund hat zu glauben, wenn man Verheißungen hat. Darauf kommen wir gleich noch. Vierter Punkt. Falsche Motivation beim Beten. Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfanget nicht, weil euer Bitten übel ist. Ihr bittet, damit ihr es in eurer Genusssucht verbraucht. Also letztlich betet ihr egoistisch. Betet nicht zur Ehre Gottes, sondern für euch. Falsche Motivation. Jakobus 4, Vers 3. Und dann haben wir noch fünftens, Mangel der Beständigkeit oder kein Beten oder fast kein Beten. Ja. Seltenes Beten oder kein Beten oder mangelnde Beständigkeit beim Beten. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So ein halbherziges Gebet, man spricht ein Gebet, aber es ist einem nicht wirklich ein Anliegen und man bleibt nicht daran, dann ist es auch nicht zielführend. Der Herr Jesus hat ja aufgerufen, dass wir beten sollen und nicht aufhören sollen zu beten, nicht müde werden. Lukas 18, Vers 1. Wir hatten das schon. Er sagt ihnen ein Gleichnis, dass man alle Zeit beten und nicht ermatten solle. Der Herr wird eingreifen, nicht aufgeben. Sechstens habe ich dann hier einen kurzen Exkurs. Wie ist das mit den Gebeten? Kann man auch zum Schlechten beten, dass man für was Schlechtes betet und dann bekommt man das Schlechte? Nicht in dem Sinne wie, nicht so, dass Gott uns was Böses tun möchte. Gott will uns ja nichts Böses tun. Matthäus 7, Vers 7, Matthäus 7, Vers 9. Wenn der Sohn bittet um ein Brot, dann gibt der Vater nicht einen Stein. Und wenn der Sohn bittet um eine Schlange, dann gibt der Vater ihm keine Schlange. Ja. Weil die Schlange ist gefährlich für den Sohn. Und wenn nun wir wenn wir unsere Kinder so behandeln, wird Gott uns auch so behandeln. Nun gibt es natürlich Fälle in der Bibel, wo die Israeliten Gott gebettelt haben für etwas und dann hat er ihnen das gegeben und sie haben eine Lektion bekommen. Das erste Samuel 8. Sie bettelten um einen König, wie die anderen Heiden einen König haben. Sie wollten so einen König wie die Heiden. Und dann hat Gott ihnen einen König gegeben, allerdings wäre damit nicht aus gewesen. Das war noch nicht so schlimm. Ja, bitte.
Die Stelle hatten wir, glaube ich, vorgestern schon mal kurz erwähnt.
Ja.
Da habe ich mich schon gefragt, ist es richtig zu sagen, dass Gott mit ihren Gebeten hört, denn sie haben ja nicht Gott um einen König gebeten, oder?
Sie haben Samuel. Wenn Sie zu dem Mittler, der Samuel war wie ein Mittler, und Sie kommen ja zu Samuel. Ich verstehe schon den Einwand, dass man sagt, Sie sind ja zu Samuel gekommen und nicht zu Gott. Aber es war kein Gebet. Ich gebe das zu, es war in dem Sinn kein Gebet. Aber Samuel sollte ja dann zu Gott kommen. Könnte sagen, ja, Samuel braucht auch Gott nicht fragen, er kann ja einfach so einen König einsetzen. Das hat Samuel aber nicht getan. Samuel ist zu Gott gegangen und Samuel hat dann diese Bitte an Gott gerichtet oder hat das Gott gemeldet, was sie wollen. Und Gott hat dann gesagt, doch, gib ihnen den König, aber sie sollen auch jetzt was lernen. Aber machen wir ein Fragezeichen hier. Es ist nicht direkt ein Gebet. Bitte. Ja, verworfen haben sie Gottes Theokratie. Es war ja, bis dorthin war Theokratie, also Gott war der Regierer und jetzt wollen sie halt einen König wie die, und dann haben sie Gott verworfen. Aber jetzt, streng genommen kann man sagen, es war kein Gebet, sie haben einfach, es war eine Sünde, sie haben Gott verworfen. Ja? Und Gott gibt ihnen jetzt sozusagen die Konsequenzen zu spüren. Wenn er mich verwerft, gut, dann zeige ich jetzt, was das bedeutet. Insofern kann man hier das nicht als Gebet zum Schaden anführen, das ist richtig. Gibt es sonst noch einen? Bitte. Ja, ja. 50 und 50, ja. Ja. Dann müssen wir vorsichtig sein, sowas negativ auszulegen, wenn die Schrift es nicht negativ auslegt. Immerhin hat Gott es ihn genau beim Wort genommen und dieser König bekam durch Gott auf diese Weise eine Lektion erteilt. Dieser gottlose König. Ich wäre hier vorsichtig, dann zu sagen, es war der zornige Elia. Er war nicht, steht gar nicht da, dass er zornig war. Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll er mich bestätigen, dann soll ich das Feuer verzehren. Und so. Und das andere, dass als diese Jungen, wir dürfen nicht meinen, das waren Kinder von 2 und 3 Jahre alt, sondern das waren Jungen, ja, das waren wahrscheinlich Teenager oder ältere Teenager. Und da hat Gott auch ein Gericht geschickt. Was? Die? Kapitel 2? Bethel? Ja, aber jetzt, Moment mal. Ja. Eben, wenn er sie im Namen des Herrn verflucht, dann verflucht sie der Herr. Dann verflucht sie der Herr. Von daher. Gibt es sonst Beispiele, wo man so meint, es könnte Gott hätte negativ, jemand hat etwas Negatives, Schlechtes gebetet und Gott hat ihm dann das Schlechte gegeben? Das ist auch das Gleiche, wo die Israeliten um Wachteln bitten, also um Fleisch oder wo sie murren wegen dem Manna und Gott gibt ihnen dann erteilt ihnen eine Lektion. Ja, also in dem Sinne, dass Gott den Menschen ein bisschen anlaufen lässt, an die Wand rennen lässt und ihm zeigt, so geht's nicht. Also als Züchtigung kann das schon geschehen. Aber jetzt, das war jetzt nicht direkt, die haben nicht gebetet, Herr, gib uns warten, bis uns schlecht wird oder so, sondern sie wollten, ja, sie waren lüstern, sie waren nicht mehr zufrieden mit dem Manna.
Gestern haben wir darüber gesprochen, über Hiskia und
dann
die Verlängerung. Ich meine, da kann man vermuten, dass das vielleicht besser gewesen wäre, wenn er doch gestorben wäre. Also ist ja so, dass er nicht um etwas Schlechtes an sich gebeten hat, aber dass doch Gott am besten natürlich weiß, wann der Zeitpunkt gut ist, wenn jemand stirbt. Und dazu kommt, also ich habe von Beispielen gehört, ich kenne jetzt keinen persönlich, aber wo um das Leben von Menschen gebeten wurde, also zum Beispiel, dass jemand gesund werden sollte oder nicht sterben sollte, bei einem Kind oder bei der Ehefrau, ich kenne solche Beispiele vom Hören, wo es dann im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass es also eher zum Schaden war, so dem, dass es eine Last war, und weder das Kind ist dann komplett in die Welt gegangen, und zwar ein Gottloser, oder da war jemand eine Last, oder immer über viele Jahrzehnte. Und da stellt sich die Frage, ob jetzt jemand tatsächlich etwas von Gott erbeten hat, was eigentlich Gott anders führen wollte, aber weil er eben so stark gebeten hat, hat Gott es so geführt, aber es war dann eigentlich nicht wirklich zum Besten.
Ja, zum Besten. Es ist ja so, dass Gott mit den Menschen auf den Menschen eingeht. Und mir scheint, wenn zum Beispiel jetzt so etwas geschieht, wo man merkt, na, das war nicht das Beste. Jetzt habe ich und jetzt bin ich in eine Situation gekommen. Aber dann tut man Buße und dann spricht man mit dem Herrn darüber und der Herr wendet es wieder zum Guten. Und es scheint mir eher so, dass nachher, wenn Menschen dann eben im Nachhinein eben nicht auf Gott reagieren, nicht zu ihm kommen, nicht Buße tun, dass dann gibt es wieder negative Entwicklungen. Das muss man aber dann nicht unbedingt zurückführen auf diese eine Sache. Ja, das kommt mir ein bisschen so wie dieses Schicksaldenken. Kommt mir das vor. Ja, das ist halt jetzt so und geht halt nicht. Aber die Bibel, wenn ich die Bibel lese, merke ich, wie Gott immer wieder Menschen tun was Falsches und dann kommen sie zu Gott und bekennen ihm das, Herr, das hätte ich nicht machen, hätte ich nicht machen sollen und so weiter. Und dann gibt es zwar gewisse Konsequenzen, aber der Herr führt es doch wieder zum Guten, wenn er sieht, der Mensch, der die Buße ist ehrlich, aufrichtig und
trotzdem sollten wir bitten, wie Jesus, nicht mein Wille, sondern
dein Wille geschehe. Das natürlich. Das immer. Und es sollte uns die Ehre Gottes, an der Ehre Gottes gelegen sein. Man könnte sagen, bei Hiskia war es vielleicht nicht so, ich weiß es nicht. Jedenfalls als König regieren zu dürfen in dem verheißenen Lande, ist eine große, große Ehre und ist auch eine große Ehre für Gott. Und ich will hier nicht eines Tages den Hiskia vor mir haben und Hiskia sagt, du hast aber schlecht geredet über mich. Und so war es dann gar nicht. Naja.
Es gibt im Psalm
ja.
Eine Stelle, ich weiß nur im Russisch, ich habe es nicht gefunden, da steht in der Sinn warten und er hat ein geschwürmere Seele gesagt.
Der Herr sandte ein Geschwüren in ihre Seele oder so ähnliches. Wie heißt es dort? Ja, es ist in den 100. Bitte? Das dürfte 106, 107, so oder 105?
Nein.
Psalm 106, Vers 15. Er gab ihnen ihr Begehren und sandte Auszehrung in ihre Seele. Aber ihnen, ja, 105, 15. Bei uns im Deutschen, also Psalm 106, Vers 15, Vers 14, sie gierten begehrlich in der Wüste, versuchten den Mächtigen in der Einöde und er gab ihnen ihr Begehren und sandte Auszehrung in ihre Seele. Aber das ist genau dieser Fall, wo Gott ihnen dann, also er ließ sie anrennen in ihrem falschen Begehren, um ihnen zu zeigen, so geht's nicht. Also er hat ihnen hier nicht verwehrt, sondern das war natürliche Konsequenz. Das ist gleich, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Der sagt, nein, es ist nicht kalt und ich zieh nichts an und ich gehe mit dem T-Shirt und dann kommt er nach Hause mit einer schlimmen Erkältung. Ja? Gut, jetzt muss er die aber selber durchstehen. Ja? Das ist logische Konsequenz. Und hier auch. Sandte Auszehrung in ihre Seele. Auszehrung. Verfall. Schwindsucht, sagt Elberfelder. Jedenfalls, mussten sie die Konsequenzen tragen. Aber das ist jetzt nicht direkt jetzt ein Gebet zum Schaden, es ist mehr, dass Gott einem, ja, ist Konsequenz. Gott lässt einem die Konsequenzen spüren. Gut, ich denke, soweit wollen wir das jetzt einfach so mal stehen lassen. Ja?
können Gott nicht bewegen, etwas zu tun, das er nicht tun möchte, aber wir können ihn daran hindern, zu tun, was er gerne zu tun wünscht. Also wenn wir den Satz so komplett stehen lassen, dann schließt es ja eigentlich Gebet zum Schaden aus.
Ich muss jetzt nachdenken. Wir
können Gott nicht bewegen, etwas zu tun, das er nicht tun möchte in unserem Leben. Das heißt, er erhört uns nicht zum Schaden.
Manchmal möchte er uns züchtigen.
Ja, aber das ist dann, wie du eben gesagt hast,
Konsequenz, genau, das ist Konsequenz des Handelns. Genau. In dem Sinn, ja. Na ja, gut, gebe ich recht. Ja. Also von meiner Seite aus. Jedenfalls ist es hier ein. Das ist der Fall hier.
Ja, nur ja, das wird manchmal gut, wenn man so. Wir geben ja auch manchmal den Sinn, man weiß es nicht gut, aber.
Aha, ja, das ist dann nicht gerade das Beste, aber. Ja. Gut, Groß C, Bedingungen für erhörliches Beten. Bedingungen für also erfolgreiches Beten, könnte man vielleicht besser sagen. Erfolgreich, so dass das Gebet erhört wird. Erstens, man muss mit der rechten Motivation kommen. Sprüche, also da haben wir zum Beispiel Aufrichtigkeit. Sprüche 15, Vers 8. Das Opfer des Ehrfurchtslosen ist dem Herrn ein Greuel, aber das Gebet der Aufrichtigen ist ihm ein Wohlgefallen. Also man spielt nicht mit Gott. Man kommt mit aufrichtigem Herzen, Wahrhaftigkeit, nicht irgendwie spielend mit Gott, also ja, unecht, nicht unecht. Klein b, nicht selbstsüchtig, das hatten wir schon, Jakobus 4, Vers 3, ihr empfanget nicht, weil euer Bitten übel ist, nämlich selbstsüchtig, oder ihr bittet, um es in eurer Genusssucht zu verbrauchen. Ihr sucht nicht wirklich die Ehre Gottes. Klein c, freimütig, Hebräer 4, Vers 16, wir dürfen freimütig kommen, ich weiß nicht, ob man da Motivation sagen kann, vielleicht ist das schon zu viel hier. Dann nächstens dankend, also mit Dankbarkeit, das sicher, mit Dankbarkeit. Alles soll mit Dank empfangen werden. Alles, was Gott gibt uns und was uns gibt, ist gut, wenn es mit Dank empfangen wird. Dank. Und die Ehre Gottes, geheiligt werde dein Name. Das ist immer wieder das Erste. Geheiligt werde dein Name. Man sucht die Ehre Gottes, nicht sich selbst. Matthäus 6, Vers 9. Das Zweite, also Arabisch 2, Gehorsam. 1. Johannes 3, Vers 22, habe ich schon erwähnt. 1. Johannes 3, Vers 22. Wir empfangen, was wir von ihm bitten, weil wir das vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3, Vers 22. Gott erhört nicht Sünder. Johannes 9, Vers 31. Sünder hört Gott nicht. Also er hört er nicht. Hat der Blinde erkannt. Ja, der Blinde zu den Pharisäern gesagt. Johannes 9, Vers 31. Richtig. Und Sprüche 15, Vers 29. Da muss ich jetzt nachschlagen. Sprüche 15, 29. Ferne ist der Herr von den Ehrfurchtslosen, aber das Gebet, das haben wir schon, das Gebet der Gerechten hörte. Ja, haben wir schon zitiert. Gut. Drittens, in ihm bleiben wird als Bedingung genannt in Johannes 15, Vers 7. In ihm bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Dazu könnte man sagen, auch erfüllt vom Geist, das heißt regiert vom Geist Gottes. Aber die klare Textstelle hier ist hier Johannes 15, Vers 7. Viertens, in Übereinstimmung mit seinem Willen, klar in seinem Namen und in seinem Willen. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 oder auch Johannes 14, Vers 13. Und viertens, konkret, wenn man so allgemein, es gibt ja so allgemeine Gebete, die sind nichtssagend, ja. Nichtssagend. Herr, segne alle Menschen in Deutschland. Ja. Was heißt das? Ja. Mach, dass es uns besser geht. Ja, ist ein bisschen, ist nicht so, ist nicht konkret. Ja. Mit großen, sechstens mit großem Verlangen. Das ist wichtig. Gott möchte, dass Gebet mit Verlangen kommt. Er will sehen, ist das wirklich ein Anliegen? Lukas 11, Vers 5 bis 9 ist die Stelle. Lukas 11, Vers 5 bis 9. Daher kommt jemand um Mitternacht. Da kommt, hat jemand einen Gast zu später Stunde und er kommt jetzt zu seinem Freund. Leihe mir 3 Brote. Also um Mitternacht. Und er würde zu dem Freund, leihe mir 3 Brote, da ein Freund von mir, von einer Reise zu mir kam und ich habe nichts ihm vorzusetzen. Gastfreundschaft war damals das höchste Gebot und von daher war das sehr wichtig. Und jener wird von ihnen antworten und sagen, mach mir nicht Mühe, die Tür ist längst schon verschlossen und meine Kindlein sind zu Bett bei mir, ich kann nicht aufstehen, dir zu geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch, weil jener sich nicht scheute, aufdringlich zu sein, oder weil jemand sich nicht, ja, das ist fast unverschämt, ja, zu so später Stunde. Und ihm zu geben, wird er aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ja. Bei uns läutet das Telefon um 2 Uhr in der Nacht, irgendein Mann, der uns kennt, der nicht mal gläubig, ruft uns an. Und ich denke mir, wer ruft uns um 2 in der Nacht an und reißt uns aus dem Bett? Das muss wichtig sein. Der hat seine Frau gesucht und sie war nirgends. Da hat er es mit der Angst zu tun bekommen. Und also, es war wichtig, das war ihm so wichtig, dass er sich nicht gescheut hat, uns einfach aus dem Bett zu jagen. Und dass diese Dringlichkeit, diese Dringlichkeit, wird hier vor Augen gestellt. Gott hört. Gott sieht, das ist dem wichtig. Der bleibt, der kommt, unverschämt. Man kommt immer wieder und immer wieder. Auch wie die bittende Witwe immer wieder kommt. Lukas 18. Des gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Das sagt Luther, wenn es ernstlich ist. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Hier Ernst, Innigkeit. Ja. Psalm 145, Vers 18. Flehen haben wir auch. Flehen, das Wort flehen kommt vor. Epheser 6, Vers 18. Betet allezeit mit Bitten und Flehen. Also mit großer Dringlichkeit. Siebtens, viel. Es ist interessant, ich habe mal geschaut, wo steht denn in der Bibel, dass wir viel beten sollen? Wo haben wir denn da die Stellen? Hier haben wir folgende Stellen, habe ich hier. Ich wollte mal nur aus den Briefen. Ich wollte nur das Neue Testament, die neutestamentliche Lehre der Apostel. Wo steht das? Ja, hier haben wir sie. Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wachsam darin mit Danken. Wenn ich beharrlich und wachsam sein muss, dann muss das eine Zeit lang gehen. Dann heißt es viel zu beten. Oder Epheser 6, Vers 18. Betet zu allen Zeiten im Geist mit allem Gebet und Flehen. Das heißt viel. Für alle Heiligen sind auch viele. Muss man auch viel beten. Das war jetzt Kolosser 4, Vers 2, Epheser 6, 18. Jetzt 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Lasset nicht ab zu beten. Betet unablässig. Betet ohne nachzulassen. Und ohne aufzuhören, je nachdem wie das übersetzt wird. Lasst nicht ab. Keine Unterbrechungen. Das ist immer wieder, immer wieder. Oder Römer 12, Vers 12. Im Gebet seid beharrlich. Wenn man beharrlich ist, dann muss man auch viel beten. Oder 1. Timotheus 4, Vers 4 und 5, ein indirekt, aber auch ein interessanter Gedanke hier. 1. Timotheus 4, Vers 4 bis 5. Da heißt es, alles, was von Gott geschaffen ist, alles von Gott Geschaffene ist gut, ist trefflich und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank empfangen wird, denn es wird durch Gottes Wort und das Bitten geheiligt. Durch Gottes Wort und durch das Bitten. Alles, was in unser Leben hineinkommt, alles dürfen wir mit Dank empfangen, alles, was Gott geschaffen hat und was er uns so gibt, das sollen wir mit Dank empfangen. Wir sind also so geschaffen, dass wir immer wieder Gott danken sollen. Ständig danken für alles, was er so bringt. Und das ist viel. Wenn man immer wieder dankt, dann dankt man viel. Wenn man alles, was man erlebt, was man bekommt, schönes Wetter, das man, und schöne Landschaft, die man sieht, und Freuden, die man hat, und für alles dankt man, dann ist man immer am Beten. Danke, Herr, für das und danke auch für jenes. Und danke für, das heißt, man dankt viel. Dann betet man viel, wenn man viel dankt. Seid dankbar für alles. Das ist die andere Stelle im Epheser 5, Vers 20. Seid dankbar für alles. Oder auch die Stelle in Philipper 4, Vers 6. Sorget euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten zu Gott bekannt. Mit Dank. In allem. Wenn ich in allem das tue, dann bete ich viel. In allem. Das in dem und in der und der nächsten Situation, immer in allem sage ich Gott Dank und bete, bringe die Sachen zu Gott im Gebet. Philipper 4, Vers 6 und 1. Timotheus 4, Vers 4 und 5, Epheser 5, Vers 20. Zeigt also, allein wenn man diese Verse liest, merkt man, aha, da wurde viel, die Apostel wollen, dass viel gebetet wird, der Herr Jesus auch. Lukas 18, Vers 1. Er sagte ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten sollen. Alle Zeit beten. Lukas 18, Vers 1. Also das zeigt uns doch ganz klar, das war auch die Lehre der Apostel und das war die Lehre des Herrn Jesus, dass viel gebetet wird. Beharrlich, neuntens, beharrlich, das sind zum Teil die gleichen Verse, die ich jetzt genannt habe, wie vorher. Lukas 18 ist Lukas 18, Vers 1 und die anderen Stellen. Machen wir jetzt eine 10 Minuten Pause, ist das gut?